RBB Kultur.
Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur. Mit Jörg Thaddäus.
Nach Vorhersagen von Experten für Biodiversität könnten in den kommenden Jahren bis zu 1 Million Tiere und Pflanzen aussterben, unwiederbringlich verloren, denn was weg ist, ist weg. Und jetzt kommt das große Aber. Das Aber hat einen Namen. Thomas Bernd Hildebrand ist Professor für Wildtierreproduktionsmedizin an der FU Berlin. Er überschaut unter anderem einen Forschungsbereich, der Reproduktionsmanagement heißt und möglich erscheinen lässt, dass eben weg vielleicht doch nicht ganz weg ist. Professor Hildebrand forscht daran, wie gefährdete Tiere so bei der Fortpflanzung unterstützt werden, dass ihre Art hoffentlich doch nicht ausstirbt. Deswegen heißt unser gefährlicher Gedanke heute: Gentechnik und Pornos sind für viele das Letzte, für Tierarten allerdings die letzte Chance.
Wir haben einen Schatz geliefert bekommen mit der Evolution und wir ignorieren das, wir rotten das aus und das ist aus meiner Sicht völlig unverständlich.
Jetzt fangen wir mal, Herr Professor Hildebrand, mit dem Sumatra-Nashorn an. Davon gibt es, das wissen Sie besser als ich, weil ich habe es einfach nur nachgelesen, 80 angeblich lebende Exemplare. Und jetzt nehmen wir mal an, mit meinem Laienverständnis würde ich sagen, ja gut, das ist jetzt sehr bedauerlich, dass wir nur diese 80 haben. Dann machen wir so einen Zaun, wo die leben und dann ganz viele Ranger drumherum, dass da kein Wilderer rankommt. Könnte man dann die Sumatra-Nashörner retten?
Ja, das war die Philosophie, die jahrzehntelang verfolgt wurde, wo auch sehr viele Ressourcen hineingegangen sind in diese Politik. Und es zeigte sich dann, dass es keinen Erfolg hatte. Und man hat nicht verstanden, warum es keinen Erfolg hatte. Man muss wissen, dass dieses Gebiet, wo diese Sumatra-Nashörner heute noch leben, ist gigantisch groß. Und es führt dazu, dass sich die Geschlechtspartner, also das Männchen und das Weibchen, nicht mehr treffen. Oder nur sehr selten treffen. Und das hat zur Folge, dass durch die fehlenden Schwangerschaften bei den weiblichen Tieren es zu Erkrankungen der Reproduktionsorgane kommt, die man also vorher von außen nicht feststellen konnte, die man erst dann, wenn die Tiere wirklich tot sind, sehen würde. Und das bedeutet, dass die Tiere einfach sich nicht fortpflanzen. Und man kann also Tiere in einem sehr großen Areal zwar schützen, aber man schützt damit nicht den Halt der Tiere, nicht die Fortpflanzung der Tiere. Die Tiere müssen eine bestimmte Dichte haben, um sich auch als Sexualpartner zu finden. Und wenn das nicht gegeben ist, dann haben wir das Phänomen, das hört sich ein bisschen stockend an, das nennt sich asymmetrisches reproduktives Altern. Das bedeutet, wenn Schwangerschaften ausbleiben, kommt es zu dramatischen Veränderungen an den weiblichen Reproduktionsorganen. Und wir haben also gerade beim Sumatra-Nashorn sehr häufig Befunde bei der Autopsie, dass der Uterus, also die Gebärmutter, völlig kaputt ist von wild lebenden Sumatra-Nashörnern. Die einzige Chance, die diese Art noch hat, und das ist, wir sprechen also nicht von einer kleinen Art, das ist eine so eine Art Schlüsseltierart, die ein ganzes Ökosystem bestimmt. Die einzige Chance, die diese Tierart hat, ist, sie aus der Wildbahn zu entnehmen und in von uns gemanagten Zuchtzentren zu transportieren, dort eine forcierte Fortpflanzung der Tiere zu gestalten und dann diese Tiere, die da entstehen, dann wieder in die Wildbahn zu entlassen.
Nehmen wir mal an, ich bin ein passionierter, womöglich sogar religiöser Naturverehrer und glaube aber an die Evolutionstheorie. Dann sage ich doch, Herr Professor Hildebrand, wenn das Sumatra-Nashorn sich zu weit verteilt, sich aus diversen körperlichen Gründen nicht fortpflanzen will, dann ist das doch offenbar ganz normaler evolutionärer Prozess. Warum sind Sie der Meinung, dass Sie mit gezielter Fortpflanzung, wie Sie es gerade erklärt haben, in die Evolution eingreifen sollten?
Also bei Ihrer Einleitung haben Sie ja wunderbar gesagt, was alles ausstirbt. Wenn dieser Prozess weitergeht, wird die Menschheit auch aussterben. Wir brauchen ein intaktes Ökosystem. Wir brauchen den Bioservice, den diese Tiere leisten. Und ich glaube, die Corona-Krise hat wunderbar gezeigt, was es für Auswirkungen hat, wenn wir Ökosysteme stören oder zerstören. Dann kommen Krankheiten in die Menschheit, von denen wir überhaupt noch gar keine Ahnung haben. Und das ist der besondere Wert, den Bioservice, also die Biodiversität ist gleich Bioservice, fruchtbare Böden, sauberes Wasser, Sauerstoff, Nahrung, Baustoffe und so weiter. Das ist eine gigantische Liste, die uns die Natur liefert als Menschen, die wir ausnutzen. Und wenn wir gerade die die Key Players, also die, wir nennen das Schlüsseltierarten, aus diesem Ökosystem entfernen. Die Sumatra-Nashörner haben in der Evolution nicht versagt. Sie sind nur nicht kugelsicher. Und die Menschen haben dieses Szenario erzeugt. Und wenn wir dieses Szenario nicht reparieren, dann sterben mit diesem Schlüsseltierarten Tausende von anderen Tierarten aus und Tausende von anderen Pflanzenarten. Das sind meist Pflanzenfresser, die also Samen verteilen, die Insekten durch ihren Kot ernähren. Das ist ein komplexes Gebilde, das man mit Modellierung vielleicht nicht versteht, aber dann in 20 Jahren die Auswirkungen sehr hart verstehen wird. Und deswegen ist es ökonomisch völlig unverständlich, dass so wenig Geld in die Rettung der Tierarten gesteckt wird und so ja, gedankenlos mit diesem Schatz, der zusammen mit uns auf dem Planeten lebt, umgegangen wird. Ich glaube, die Menschheit wird, wenn da nicht ein Umdenken, ein drastisches Umdenken geschieht, was auch, ich würde sagen, in der neuen Generation schon ansatzweise da ist, dann wird die Menschheit keine 200 Jahre mehr alt.
Aber dieses Sumatra-Nashorn, inwieweit, weil Sie das gerade gesagt haben, ist ein Schlüsselspieler, ist relevant. Also könnte man das, wenn man das jetzt vulgär übersetzt, sagen, dass so ein Nashorn sehr viel höheren Bio-Service bringt, als es meinetwegen 15 Eidechsen. Nachweise, inwiefern kann man sich das vorstellen?
Die Eidechse lebt in einem bestimmten Ökosystem und hat eine Interaktion mit anderen Lebewesen und mit der abiotischen, also der nicht lebenden Natur. Die sind relativ begrenzt, da sind vielleicht so Interaktionen von 100 Einzelinteraktionen. Eine Schlüsseltierart ist deswegen eine Schlüsseltierart, weil sie ganz oben in der Hierarchie steht und durch ihre reine Anwesenheit eine Komplexität unterhält. Also zum Beispiel verteilt sie hunderte von Pflanzensamen. Sie produziert Kot für hunderte von Insektenarten. Die Insekten werden wieder von Fledermäusen gefressen. Sie macht kleine Straßen durch den Dschungel, die kleine Antilopen oder andere Säugetiere nutzen oder auch Eidechsen. Sie liefert Aussichtsplattformen zum Beispiel für Vögel, die nach Eidechsen suchen, weil die, wenn sie mal Nashörner in der Savanne gesehen haben, nun nicht gerade beim Sumatra-Nashorn, aber in der Savanne, sind das häufig Aussichtsplattformen für Vögel, die dann von dort aus jagen. Also dieses Wegnehmen eines solchen Players hat deutlich mehr Auswirkungen als die kleine Eidechse, wobei man sagen muss, wir verlieren eigentlich mit jedem Lebewesen, was wir durch unsere Lebensweise ausrotten, einen extrem wertvollen Schatz. Man muss wissen, dass die Evolution der genialste Ingenieur der Welt ist. Wir haben Leistungen auf unserem Planeten, die wir gar nicht kennen. Und wenn wir sie ausrotten, ist das wie die Bibliothek von Alexandra verbrennen, ohne dass wir jemals diese Bücher gelesen haben. Das ist also, wir haben einen Schatz geliefert bekommen mit der Evolution und wir ignorieren das, wir rotten das aus, verbrennen das. Und das ist aus meiner Sicht völlig unverständlich.
Jetzt gehen wir mal auf das, was Sie gerade schon angedeutet haben. Also Sie haben gesagt, wir machen gezielte Reproduktion, gezielte Fortpflanzung. Was bedeutet denn das praktisch, wenn wir jetzt bei dem Sumatra-Nashorn bleiben? Also ich weiß, dass Sie vom Breitmaß, dem südlichen wie dem nördlichen, da haben Sie besonders viel schon gearbeitet. Aber was bedeutet das jetzt bezogen auf dieses Beispiel? Wie machen Sie, um es wieder ganz landläufig auszudrücken, den Nashörnern Lust aufeinander?
Als erstes muss man sagen, dieses Programm ist in seiner Komplexität und seinen Kosten extrem teuer. Und es ist eigentlich auch gleichzeitig eine Alternative zur Rettung des nördlichen oder des Sumatra-Nashorns, aber es ist gleichzeitig auch eine Warnung, dass solche Ressourcen notwendig wären, um ein Ökosystem zu reparieren, die man durchaus auch für Schulen oder für die Ernährung von Kindern nutzen könnte.
Also Sie sagen jetzt, Freunde, glaubt nicht, dass wir das alles in Serie machen.
Und genau, dann könnt ihr, genau. Wir nehmen die Key Players. Wenn sie am Rande des Aussterbens sind, können diese retten. Das kostet aber sehr, sehr viel Geld, kostet Wissenschaftler Stunden. Und man muss aufzeigen, dass das für die Entscheidungsträger nur eine sehr unangenehme Lösung sein darf. Es darf nicht sein, dass man in der Zukunft sagt, na, die Wissenschaftler können alles retten und wir packen da irgendwie ein paar Zellen in die Kryobanken und können dann bedenkenlos mit der Natur umgehen. Ich glaube, das ist diese Bivalenz, dieser Januskopf unserer Forschung und das ist sehr, sehr wichtig auch aufzuzeigen. Sie haben jetzt gefragt, wie es im Speziellen weitergeht. Wir kombinieren assistierte Reproduktion, so wie man das vielleicht aus den Kinderwunsch-Sprechstunden kennt. Das wäre sozusagen das unterste Level, das also unfruchtbare Eheleute oder Paare nutzen. Das ist In-vitro-Fertilisation, also im Reagenzglas gezogener Embryonen. Wir nutzen wahrscheinlich Leihmütter, um Babys zu produzieren. Wir nutzen aber auch die moderne, sehr weit fortgeschrittene Stammzelltechnologie, die vorrangig durch die regenerative Medizin beim Menschen vorangeschritten ist. Wir können nämlich aus Hautzellen wieder Spermien und Eizellen herstellen. Das ist ein Prozess, der sehr schwer nachzuvollziehen ist für jemand, der nicht in der Materie steht. Man muss aber wissen, 2012 gab es einen Nobelpreis für den Nachweis, dass man also differenzierte Zellen mit bestimmten viralen Faktoren entsprechend wieder in Stammzellen umwandeln kann. Diese Stammzellen nennen sich induzierte pluripotente Stammzellen.
Um Gottes Willen. Induzierte pluripotente was?
Wie Stammzellen.
Oh Gott, Lord.
Ja, aber die, diese Zellen sind eine große Hoffnung für viele Menschen, die Organe brauchen, die Erkrankungen haben, Krebserkrankungen. Das ist eine neue Technologie, die deswegen so faszinierend ist, weil diese Stammzellen sind Alleskönner. Aus denen kann man alle Teile des Körpers wiederherstellen. Und das kann man nicht nur bei Menschen, das kann man natürlich auch beim Nashorn. Und wenn man diese induzierten pluripotenten Stammzellen dazu bringt, sich in gonadale Zellen umzuwandeln, also Zellen, die in den Eierstöcken oder in den Hoden vorhanden sind, dann können sie im Reagenzglas über ein bestimmtes Verfahren letztendlich Eizellen und Spermien produzieren.
Jetzt nochmal einen Schritt zurück, vor allen Dingen auch zu unserem gefährlichen Gedanken. Gentechnik und Pornos sind für viele das Letzte, für Tierarten allerdings die letzte Chance. Die Gentechnik haben wir jetzt schon angesprochen. Nehmen wir mal an, ich wäre ein indonesischer Monteur und ich hätte gehört, da kommt dieser Deutsche, dieser Professor Hildebrand aus Berlin und der macht hier gezielte Reproduktion mit Sumatra-Nashörnern. Das interessiert mich viel mehr, als dass ich weiter irgendwelche Leitungen hier installiere. Ich werde mich da mal bewerben, mal gucken, ob sie einen Helfer brauchen. Was würde ich denn, wenn ich nicht auf ihrem wissenschaftlichen Niveau ankomme, sondern wenn ich da jetzt einfach, also nehme an, Sie stellen mich dann ein und ich gucke mir das alles an, was erlebe ich dann, was machen Sie dann? Also wie bekommt man beispielsweise, wenn man noch nicht den genetischen Weg geht, sondern den konventionellen, ja, wie bekomme ich Samen von dem Nashorn? Ja. Und Sie haben vorhin gesagt, die Gebärmütter der Nashörner sind mitunter verletzt. Ja. Also wie kriege ich das dann hin? Wie kriege ich eine Schwangerschaft hin? Das ist ja das, was ich will.
Okay, also dann gehen wir mal die Geschlechter durch. Also bei den weiblichen Tieren, die diese veränderten Gebärmütter aufweisen, bei diesen Tieren kann man davon ausgehen, dass sie natürlicherweise nicht mehr schwanger werden oder trächtig werden. Das heißt, wir würden dann als Zierorgan ihre Eierstöcke in unsere Therapie anvisieren und würden aus diesen Eierstöcken Eizellen gewinnen. Das ist ein Verfahren, was beim Pferd, beim Rind, bei der Frau standardisiert durchgeführt wird. Es nennt sich Ovum-Pickup oder Eizellgewinnung. Das ist beim Nashorn ein bisschen schwierigere Nummer, weil die Eierstöcke doch ganz woanders liegen als bei den schon aufgezählten Patienten. Und wir haben da ein patentiertes Verfahren für entwickelt. Wir würden also diese Eierstöcke mit einer Nadel anpieken, die Eizellen, die sind nur 100 Mikrometer groß, absaugen, im Mikroskop finden und dann in ein Speziallabor bringen. Die männliche Seite würde in Narkose, ebenfalls in Narkose gelegt werden und würde mit Elektroejakulation, das ist also ein Verfahren, wo man das Nervengeflecht über den akzessorischen Geschlechtsdrüsen, also der Prostata und der Seminaldrüse, aktiviert mit ca. 15 Volt und dann kommt es zu einer Kontraktion und zum Ausdrücken von Sperma unter der Vollnarkose. Das haben wir auch gerade gemacht und das ist also dann die Grundlage, um mit dem Sperma und mit den Eizellen im Labor Embryonen zu erzeugen.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt?
Also ich kann es jetzt nur vom nördlichen Breitmaul-Nashorn sagen, weil wir ja bisher beim Sumatra-Nashorn dieses Programm noch nicht gestartet haben. Wir würden das auch gemeinsam mit unseren Partnern in Indonesien entsprechend detailliert besprechen. Aber im nördlichen Breitmaul-Nashorn gewinnen wir im Regelfall so pro Eizellennahme 16 bis 20 Eizellen und haben daraus dann am Ende 2 bis 5 Embryonen. Der Elefant hat die längste Schwangerschaft, die wir auf unserem Planeten kennen. Die liegt bei 22 Monaten. Beim Nashorn ist es als Daumenwert 16 Monate. 16 Monate braucht das Nashorn, um letztendlich ein lebensfähiges Baby zu erzeugen.
Jetzt haben Sie gerade dargestellt, Herr Professor Hildebrand, diesen sehr schwierigen Vorgang an die Eizelle zu gelangen, als auch an die Spermien und mithin an die Embryonen. Wie zitterig sind Sie dann? Wie nervös macht Sie das, wenn diese Nashornkuh schwanger ist, trächtig ist?
Man muss wissen, dass die Eierstöcke ja doch ein ganz besonderes Organ darstellen und deswegen auch eine ganz besondere Blutversorgung haben. Und beim normalen Kinderwunschpraxen geht man davon aus, dass man Blutungskonsequenzen nach so einer Punktion von 100 bei jedem 100. oder 200. Patienten hat, sodass man dann noch nachbehandeln muss. Bei einem Nashorn sind die Blutgefäße, die neben dem Eierstock liegen, so kinderarmdick, sodass also eine extreme Sorgfaltspflicht notwendig ist, um diese Eierstöcke so 2 Meter oder beim Sumatra-Nashorn 1 Meter tief zu punktieren. Und deswegen sind Emotionen relativ fehl am Platze. Also man muss als Team dann arbeiten wie eine Maschine. Und das haben wir ganz gut gelernt. Also wir sind Ingenieure der Natur und wir arbeiten wie eine Maschine, wenn es um solche schwierigen Aufgaben geht.
Muss man sagen, dass Sie eigentlich vor allen Dingen gelernter Tierarzt zuallererst sind. Heute Professor für Wildtierreproduktionsmedizin. Das heißt, und auch das deutet auf unseren gefährlichen Gedanken hin, weil wir da von Pornos reden. Das habe ich fast nicht geglaubt und dachte, mein Gott, das sind so Mätzchen, mit denen man aufmerksam machen möchte auf Forschung. Aber es ist offenbar so, dass wenn Sie, weil die Nashörner sind ja nicht die ersten Tiere, die Sie versuchen, reproduktiv zu managen, sondern Orang-Utans, da hat man angeblich Pornofilme von rothaarigen Menschen gezeigt.
Da kenne ich mich nicht so aus, aber der Lerneffekt in der Fortpflanzung ist ein extrem wichtiges Element.
In Bezug auf die Pornofilme
weiß ich das nur, dass es einen positiv stimulierenden Effekt bei Pandabären hat. Was ich aber ganz genau weiß, ist, wenn ein Elefant, eine Nashornkuh, ein Pandabär noch nie in seinem Leben eine Geburt gesehen hat, und das ist also dann das Endergebnis der Fortpflanzung, dann tritt es häufig ein, dass die Tiere mit diesem Neugeborenen nicht adäquat umgehen und das töten. Also das Sehen einer Geburt und das Wissen, dass diese Schmerzen letztendlich zu neuem Leben führen, das ist ein ganz wichtiges Element in der Erfahrung eines Tieres, was also selbst noch nicht diese Erfahrung selbst gemacht hat. Und wenn das nicht passiert ist, haben wir bei Elefanten zum Beispiel eine Tötungsrate von bis zu 30%, die also nicht mit diesen Schmerzen umgehen können und das Baby als Feind ansehen. Und deswegen ist also diese visuelle Erfahrung im gesamten Leben eines Wildtieres ein sehr wichtiges Element. Und wenn man die Sozialsysteme stört und nur noch einzelne Tiere haben, dann hat man fast so ein Kaspar-Hauser-Syndrom. Diese Tiere sind zwar Elefant, Nashorn, Panda, aber sie haben nicht die Erfahrung, die soziale Kompetenz. Und das ist ein ganz wichtiges Element, was wir als Wissenschaftler ebenfalls sehr stark berücksichtigen. Und deswegen stehen wir so unter Zeitdruck beim nördlichen Breitmaul-Nashorn. Es gibt nämlich nur noch 2. Und diese 2 können die Sprache der nördlichen Breitmaul-Nashörner vermitteln. Sie können das Verhalten vermitteln. Sie können Feindvermeidung vermitteln. Und wenn das alles nicht passiert, dann haben wir so eine Art Kaspar-Hauser-Nachkommen. Und das bedeutet, dass unser ganzes technische Bemühen vielleicht gegen die Wand läuft, weil diese Tiere nicht kompetent sind.
Aber ihr technisches Bemühen geht im Moment in die Richtung, dass sie versuchen, nördliche Breitmaul-Nashörner durch ein südliches Breitmaul-Nashorn, weil davon gibt es mehr, austragen zu lassen. Was ist denn da die Tücke dabei? Normalerweise würde man denken, na ja gut, wenn die genetisch größtenteils ähnlich sind, dann ist es ja kein Problem.
Ja, aber die sind seit 200.000 Jahren durch das Rift Valley geteilt. Und wenn Sie sich das nördliche Breitmaul-Nashorn anschauen, davon gibt es ja noch 2, sie sind beide nur unfruchtbar. Und das ältere Tier ist mittlerweile 33 Jahre alt. Dann sehen Sie, dass die Natur da doch deutliche Unterschiede macht. Und der Orang-Utan, der schon kurz angesprochen wurde, der war bis in den 90er Jahre als eine Art gemanagt. Dann hat man genetisch nachgeschaut und hat gesagt, oh, das gibt ein Borneo-Orang-Utan und einen Sumatra-Orang-Utan. Mittlerweile gibt es sogar 2 Sumatra-Orang-Utan-Arten. Das heißt also, unsere Definition von Art ist doch sehr artifiziell. Und wenn man 200.000 Jahre voneinander getrennt ist, dann hat man eine andere Sprache. Also ich glaube, am besten ist das erforscht bei Orcas. Da hat jede Familie einen eigenen Dialekt. Und deswegen ist es ignorant zu glauben, dass ein südliches Breitmaul-Nashorn erfolgreich ein nördliches Breitmaul-Nashorn-Kalb aufziehen kann und es für die Natur fit machen kann.
Aber es kann es zur Welt bringen.
Es kann es zur Welt bringen. Also man muss es sehr, sehr pragmatisch runterbrechen, ist der Inkubator für unser nördliches Breitmaul-Nashorn. Ist unsere Leihmutter. Und das Leihmutterprinzip ist ja bei Menschen sehr gut akzeptiert. Frauen, die leider ihre Kinder nicht selber austragen können, bezahlen junge Frauen, die das für sie übernehmen. Und dann kommt die soziale Vererbung eben in dieser angestammten Familie.
Jetzt bleiben wir tatsächlich mal bei den Sachen, die Sie da stimulativ machen können. Das ist eine menschliche Vorstellung, oder? Dass man die Tiere stimuliert. Sie haben ja vorhin gesagt, die Sumatra-Nashörner pflanzen sich in ihrem Terrain nicht mehr fort. Kann man Tiere, die da jetzt von allein nicht mehr drauf kommen, auch einfach schlicht dazu zu einem natürlichen Kopulationsakt stimulieren? Ist das denkbar?
Ja, man muss wirklich unterscheiden, ob es eine Fehlschaltung im Libido-Verhalten ist, also in der Sexualität, oder ob es knallharte pathologische, also erkrankte Ursachen dahinter stehen. Also Sie können Tiere zum Kopulieren bringen, das Arrangement der Gehegegestaltung funktioniert und auch die Tiere stressfrei miteinander umgehen können, dann ist das ein relativ gut planbares Ereignis. Aber wenn das weibliche Tier von vornherein nicht mehr trächtig werden kann, dann ist das vergeben. Eine Liebesmüh und sie verlieren Zeit. Das heißt also, wir müssen, am Anfang steht eine reproduktive Untersuchung, also ist das Tier fortpflanzungsfähig oder nicht, und dann können wir von dort aus entsprechend für jedes Individuum bei solchen bedrohten Tierarten eine Art Einzelplan erstellen. Und dieser Einzelplan geht dann eben so weit, Eizellentnahme oder sogar Hodenbiopsie, um Rundzellen zu gewinnen. Also es ist ein Portfolio, was sich danach richtet, wie krank ein Tier ist oder wie gesund ein Tier ist.
Ich unterlasse, Professor Hildebrand, nochmal darauf eingehen, dass Ihre Studenten Sie gewählt haben, wie Sie mir erzählt haben, zum besten Hochschullehrer. Das heißt, so packend, wie Sie uns jetzt erzählen, versuchen Sie das bei denen auch? Oder was haben die an Ihnen gelobt?
Ich glaube, wir sind in einem Kurs bei den Studenten, wo sehr viele Patienten entsprechend zur Untersuchung kommen. Wir bieten Auffangstationen zum Beispiel, die Wildtiere auffangen, weil sie falsch behandelt wurden oder weil sie vom Zoll beschlagnahmt wurden, zum Zeitpunkt unseres Kurses eine kostenlose Untersuchung an. Also die Tiere bekommen zum Beispiel Schildkröten einen kostenlosen CT. Meist haben diese Tiere deformierte Panzer, weil sie falsch gehalten wurden oder zu kalt gehalten wurden. Wir erkennen, ob Steine in den Organen sind, die wir dann in einer zweiten Untersuchung dann entfernen. Wir untersuchen Echsen, ob die, wenn die kalt oder falsch gehalten werden, dann kriegen die, wir nennen das Gicht. Das sind so Ablagerungen von Kristallen, meist in der Niere. All das bieten wir als Diagnose an und die Studenten sind eben integriert in diesen Prozess und haben dabei eine Erfahrung, die sie vorher noch nicht hatten. Außerdem sind wir sehr stark in der Bildgebung und die Studenten müssen selber Ultraschall machen, Endoskopie machen. Sie müssen mit dem CT bei der Auswertung helfen. Das ist was Veterinärmedizinstudenten doch sehr gefällt. Und ich glaube, das entfacht auch ein Feuer für diese Aufgabe, diese neue Aufgabe, die außerhalb des klassischen tierärztlichen Berufs liegen.
Gentechnik ist für viele das Letzte, für Tierarten eigentlich die letzte Chance, heißt unser verkürzter, gefährlicher Gedanke nochmal. Sie haben das vorhin schon erzählt, es reicht Ihnen eine Hautzelle aus, wie gesagt, wir verknappen das und tun so, als sei das alles gar nicht die Mühe, die Sie uns ja auch schon beschrieben haben. Eine Hautzelle reicht Ihnen aus, um womöglich Eizellen und Spermien zu erzeugen. Das heißt, es gibt Kollegen in den Vereinigten Staaten von Ihnen, die sagen, wir bauen uns sogar die Gebärmutter selbst. Das heißt, letztendlich sind die Möglichkeiten da grenzenlos. Letztendlich geht dieses Beispiel, was auch den Weg in die Zeitung geschafft hat, dass sie einen Mammut nachbauen könnten.
Ja, also bei Mammut, man muss sagen, ich bin in dieser Firma, die sich um den Harvard-Professor George Church gegründet hat, da bin ich im wissenschaftlichen Board, weil ich davon ausgehe, dass in diesem Bereich sehr viel neuer Fortschritt entstehen wird. Moralisch hat das aber mit unserem Programm überhaupt nichts zu tun. Das ist eine Tierart, die seit allgemein seit 10.000 vielleicht auf den sibirischen Inseln, vielleicht vor 3.000 Jahren komplett ausgestorben ist. Und der Mammut wird auch nicht wieder als Mammut entstehen, sondern er wird ein mammutisierter asiatischer Elefant sein. Das heißt, der Plan ist, dass man einen Embryo von einem asiatischen Elefanten nimmt und den so gentechnisch umschreibt, dass er die Hauptmerkmale eines Mammuts haben wird. Ob das sinnvoll ist, ob das
eigentlich für die Schöpfung ist.
Ja, ob es nicht gefährlich ist. Ja, prinzipiell muss man sagen, es ist in keinster Weise die Richtung, die wir gehen. Aber ich gebe Ihnen ein Beispiel, wo diese Technologie dieses Genumschreibens durchaus eine Relevanz hat. Ich hatte einen jungen Wissenschaftler aus Australien und der hat sich den tasmanischen Tiger angeschaut, das Genom des tasmanischen Tigers. Dieses Tier ist in den 30er Jahren im letzten Jahrhundert ausgestorben. Und es zeigte sich, dass zu dem Zeitpunkt schon vor dem Aussterben dieser tasmanische Tiger genetisch so verarmt war, dass er überhaupt nicht mehr, selbst wenn man ihn nicht ausgerottet hätte, überlebensfähig gewesen wäre.
Was heißt denn das genetisch am Ende?
Also? Ja, das heißt also, die genetische Vielfalt, der Unterschied zwischen den einzelnen Individuen ist ein Garant dafür, dass man als Tierart oder auch als Menschheit mit neuen Herausforderungen, Umweltkatastrophen, Strahlenbelastung, Wasserentzug entsprechend umgehen kann. Weil in der Gesellschaft gibt es immer Typen, die mit einem Genom ausgestattet sind, also mit einer genetischen Information ausgestattet ist, die man zwar normalerweise nicht braucht, aber unter diesen extremen Bedingungen plötzlich das erfolgreichste Individuum ist. Und damit kann die gesamte Art überleben, weil sie sich auf diese neuen Bedingungen einstellen kann. Und wenn man von vornherein genetisch sehr verarmt, dann muss das Ökosystem, in dem man lebt, extrem stabil sein.
Und wenn Sie jetzt nochmal daran denken, speziell an die Mammutsache, aber auch an das Sumatra-Nashorn, bei den Sachen, die Sie gesagt haben über den Mensch, der Natur, der seiner natürlichen Umgebung schadet. Wie optimistisch sind Sie denn, dass Sie diese Sachen alle hinkriegen? Oder sagen Sie, am Ende ist das womöglich zu aufwendig? Am Ende greifen wir da doch in Sachen ein, wo wir das Ende, die Konsequenzen gar nicht absehen können.
Ich glaube, die junge Generation, die sich jetzt besonders viel Aufmerksamkeit durch das Festkleben auf den Straßen erzeugt, ich glaube, die junge Generation hat mittlerweile eine deutlich höhere Sensibilität, dass man so mit dem Planet nicht weiter umgehen kann. Und sie haben auch Angst, weil die Entscheidungsträger, die werden dann tot sein, wenn das Desaster kommt. Wenn wir also weiterhin Biodiversität vernichten, wir in Ökosysteme eingreifen, neue Krankheiten in die Menschheit kommt. Also aus Zentralafrika kam Ebola, kam HIV, jetzt haben wir Corona. Die nächste Krankheit kommt mit absoluter Sicherheit. Und das ist, glaube ich, ins Bewusstsein dieser jungen Generation vorgedrungen. Und man will einfach nicht der Letzte sein, der auf diesem Planeten das Licht ausmacht. Und das ist mit großer Sicherheit die projizierte Zukunft, wenn wir weiter so agieren. Und deswegen glaube ich, ist es jetzt notwendig, sehr viel Ressourcen in die Hand zu nehmen, um das zu reparieren, was kaputt gemacht wurde über die letzten 50, 100 Jahre. Und dann eine Verantwortung erzeugen in der Gesellschaft, die also dieses zukünftige Reparieren wesentlich seltener erfordert oder vielleicht sogar gar nicht notwendig macht. Ich glaube, wenn die Menschheit in Schulen investiert, in gesunde Menschen, die in Harmonie mit der Natur leben können, dann kann dieser Planet weitere, 2000, 5000 Jahre ohne Probleme existieren. Wenn wir so weitermachen, wie wir jetzt agieren, wird das ein sehr kurzes Ende.
Sagt Professor Thomas Bernd Hildebrandt, er ist Professor für Wildtierreproduktionsmedizin an der FU in Berlin, Honorarprofessor an der Universität von Melbourne in Australien und, wie wir gelernt haben, bei seinen Studenten überaus beliebt, weil er ihnen so viel Interessantes zu erzählen, aber auch auszuprobieren hat. Herr Professor Hildebrandt, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit. Dankeschön.
Ja, bitteschön.
Die Besten aus Wissenschaft und Forschung bei RBB Kultur. Welche Antworten hoffen Sie zu finden? Und sind wir darauf vorbereitet, neben neuen Erkenntnissen auch neue Zumutungen zu erfahren? gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur.